Also, das ist die liebe Kitty, eine liebe Schülerin von mir. Und die Kitty hat zu mir gesagt, Selina, lass uns doch mal über die Sache mit dem Rücken reden, über die Sache mit dem gesunden Rücken. Und dann haben wir gesagt, okay, dann können wir es auch gleich aufnehmen als Podcast, denn tatsächlich ist das Thema einfach richtig, richtig groß. Es ist Symptom und Ursache gleichzeitig. Und dann haben wir gedacht, können wir unser Gespräch auch gleich aufzeichnen und gleich euch anderen auch was davon haben lassen. Hallo Gitti.
Hallo Selina nach Norwegen. Ich freue mich extrem, dass wir das heute geschafft haben. Denn so wie du gesagt hast, das Thema Rücken beschäftigt mich und beschäftigt wahrscheinlich alle Akademiker, Akademikerinnen durchgängig. Und vor allem auch in deiner Masterclass reden wir sehr, sehr viel darüber, haben sehr viele neue Erkenntnisse, auch bezüglich dem Thema, wie das alles zusammenhängt. Ja, also das gesamte Pferd als System, da kann man den Rücken ja nicht separat betrachten. Und genau, ich habe mir einfach gedacht, wir plaudern da so ein bisschen darüber. Weil ohne Rücken geht's ja nicht, oder?
Nee, ohne Rücken geht's nicht, ne? Und was ich tatsächlich so verwirrend an der Geschichte finde und auch so spannend an dem Thema finde, ist, dass es eben Symptom und Ursache gleichzeitig ist oder sein kann.
Und ja, aber das
Reiten, beim Reiten reden wir ja immer über Rückengänger oder Schenkelgänger. Ich habe gerade ganz spannende Aufnahmen für euch gemacht für die Masterclass zum Thema Antraben an der Longe oder Bewegung an der Longe und auch zu gucken, wann ist es ein Rückengänger, wann ist es ein Schenkelgänger, wie viel hat das mit der Kopfposition zu tun, wo hat das was mit Tempotakt und Schwung zu tun, und da bleibt es einfach total spannend.
Vielleicht kannst du mal ganz, 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 ganz grob zusammenfassen, ich weiß, wir könnten über dieses Thema schon, glaube ich, 5 Stunden reden, aber warum ist dieser Rückenschwung so wichtig? Also ich denke mir da an die Kraft übertragen von hinten nach vorne, ja. Aber wieso, wie hängt das Ganze denn eigentlich jetzt zusammen anatomisch beziehungsweise bewegungstechnisch?
Also wollen wir jetzt aus der reiterlichen Perspektive drüber sprechen?
Machen wir das mal.
Wir sprechen mal aus der reiterlichen Perspektive darüber. Und dann haben wir einfach 2 verschiedene Bewegungssysteme im Pferd. Ne? Einmal, wenn die Vorhand im Endeffekt die Bewegung steuert und einmal, wenn die Hinterhand die Bewegung steuert und dann auch am Auffang der Kräfte und der Masse verantwortlich ist. Ben sagt immer so schön, man muss auf die Ohren gucken, ne? Das ist die Abwärtswippen und nicht auf die Höhe des Kopfes. Ich finde immer, es ist fast noch so ein bisschen plakativer zu sagen, wenn wir auf das Pferd gucken, der einfachste Übergang, den wir haben, wäre Schritt-Trab und auch wieder Trab-Schritt. Und wenn wir da auf Kopf-Hals-Basis gucken, dann kennen wir sicherlich alle Pferde, die sich so kurz machen beim Antraben und so ein kleines Hüpferle in den Trab reinmachen. Und dann können wir uns immer sicher sein, es ist ein Schenkelgänger, kein Rückengänger. Da benutzt das Pferd also quasi Kopf und Hals als Hebel, macht sich ein bisschen hohl im Rücken und hüpft dann in die Bewegung rein. Und dann ist die Vorhand die Zugmaschine im Endeffekt und die Hinterhand läuft nur hinterher. Dann wird der Rücken nicht mehr angehoben. Das sieht man auch. Deswegen fand ich es so spannend beim Longieren heute. Ich freue mich darauf, das gleich fertig zu machen. Beim Longieren hat man das so schön gesehen. Es ist Licht nämlich oben auf den Rücken gefallen. Und da konnte man sehr genau sehen, wenn ich das Pferd übers Tempo angetrabt habe, ist er so reingehüpft, wohl geworden im Rücken. Und wenn ich den Takt verändert habe vom Schritt auf Trab, von 4-Takt auf 2-Takt, dann ist das Pferd ganz rund geblieben und hat eine ganz andere Motorik gehabt. Ist beides Trab gewesen, sah aber komplett anders aus oder sieht komplett anders aus von außen. Die Hinterhand eben dabei ist oder nicht.
Ja, das kann ich. Also ich kenne das auch sehr gut, auch von der Billy, dass sie dann dieses Hüpferle macht, ja. Also das kenne ich sehr gut. Also da bin ich sehr gespannt auch auf die Bilder, die du da dann zeigst in diesem, in dem Logenkurs, den du da, glaube ich, gerade aufgenommen hast, oder?
Ja, genau, wir machen gerade einen Basiskurs Longieren. Machen wir fertig für die Masterclass eben.
Ja.
Weil wir ganz oft das Problem, oder ich habe ganz oft das Problem, dass die Schüler irgendwo gesehen haben, wie schön die Akademiker longieren, mit Schulter herein und Gruppe herein und mit Versammlung. Aber wir haben noch so Probleme wie, das Pferd geht gar nicht von mir weg oder so. Ne? Das Pferd versteht die Hilfen gar nicht. Und da war mein Wunsch, nein, da war die Notwendigkeit da, einmal aufzunehmen, wie lege ich denn überhaupt eine Basis unten drunter, bevor die Seitengänge kommen, bevor ich die Hilfen zusammensetzen kann, bevor ich anfangen kann zu versammeln. Dass wir für jeden erstmal einen Zugang schaffen können Und wenn das Pferd die einzelnen Hilfen versteht und wir zumindest 3 Grundgangarten haben und Zirkel verkleinern, vergrößern können, dann ist das mit den Seitengängen ja kein Hexenwerk, keine Rocket Science mehr. Mm. Auf Englisch sagt man ja immer so schön, it's not Rocket Science. Und dann stimmt es wieder.
Schon, aber manchmal erscheint es dann doch noch so.
Ja, genau, es erscheint so. Und dann finde ich es immer schön, wenn wir einmal die Basis gut erklärt haben.
Ja.
Denn Basis ist ja immer dann gut, wenn wir so Stück für Stück obendrauf schichten können und die nächsten Schritte möglich werden.
Mhm. Heute war ich ausreiten, denn traumhaft schönes Wetter bei uns hier in Österreich. Und wir sind ja im Wienerwald, das ist so ein bisschen leicht hügelig und gebirgig. Mhm. Und tatsächlich, ich habe auch bemerkt, dass die Billy beim Bergabgehen passlastig wird im Schritt. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Habe ich gleich an dich gedacht und an unser Gespräch heute, weil ich mir dann auch gedacht habe, wir reden auch sehr oft am auch bezüglich mit Rücken und mit Rückenschwung etc., mit den sauberen Grundgangarten. Mhm. Wie hängt denn das jetzt irgendwie zusammen?
Oh, jetzt machst du aber eine große Frage auf, ne?
Ja.
Ja, ich erkläre es mal. Also ich sage es ganz kurz und knapp. Wenn das Pferd auf der Vorhand bremsen muss, dann geht die Grundgangart beim Bergabreiten verloren. Und wenn die Hinterhand an der Dezeleration teilnimmt, dann bleibt die Grundgangart beim Bergabreiten erhalten.
Also haben wir hier wieder auch die Verteilung zwischen vorne und hinten, gell? Mhm. Stimmt, es sind immer diese großen Fragen, oder? Ich habe mir auch gedacht, immer gerade bei dem Thema Rücken.
Ich habe gedacht, du fängst mal ein bisschen kleiner
an. Ach, das geht ja gar nicht.
Also Thema Rücken können wir ja irgendwie groß machen. Da kann man ja bei Kissing Spines und PSSM anfangen.
Okay, gut. Dann bleiben wir bei diesem Thema. Anderes Thema, das ist nämlich auch etwas, was ich mich sehr interessiert habe. Du machst jetzt auch bei uns in Österreich diesen Kurs zum Thema Rückenschwung und da haben wir da ein bisschen im Vorfeld schon darüber geplaudert. Und was
da habe ich gefragt, wie groß ich es machen darf. Ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Dann habe ich die in Berlin auch gefragt, wie groß darf ich es denn machen, das Rehabilitationsteam?
Es ist echt, aber es ist ganz, ganz schwierig manchmal, weil es alles so interessant, ja. Und man muss dann immer schauen, wie schafft man den großen Bogen. Aber auf jeden Fall hast du da das Thema aufgebracht oder beziehungsweise hört man das ja auch immer wieder mit der Dreidimensionalität des Schwunges, ja. Also, dass die Wirbelsäule ja
dreidimensionalen Schwung hat, ja.
Genau. Platt gesagt oder nicht einfach versucht, wie kann man das jetzt gerade vielleicht, wenn man anfängt, ja, und sich das noch nicht so gut vorstellen kann, wie kann man sich denn das vorstellen? Wo schwingt denn die Wirbelsäule jetzt wirklich hin? Wann?
Also ich glaube, wenn man Anfänger ist, dann stellt man sich das noch gar nicht vor. Mm. Dann muss man das als Information erstmal hinnehmen. Mm. Und ich glaube, du spielst auf das Webinar an, was wir kürzlich zu dem Thema Rückenschwung auch gemacht haben bei euch in der Masterclass.
Ja, unter anderem.
Genau. Und da haben wir das ja auseinandergenommen und haben auch gesagt, okay, was hat Rückenschwung jetzt zu tun mit den taktklaren Grundgangarten? Mhm. Wie viel oder wie wenig? Und da sind wir ja wirklich ganz zurückgegangen, auch in der Evolution. Die Brigitte Kaluza hat das ja so schön aufgearbeitet, auch in ihrem Buch, dass im Endeffekt das, was wir verstehen dürfen, ist, wir gucken erst irgendwo hin. Also wir haben ein Ziel. Dann geht unsere Schwerpunktsrichtung in diese Richtung und dann folgen die Gliedmaßen hinterher, in dem Fall die Beine des Pferdes. Das hat dann erstmal überhaupt noch gar nichts mit Vorhand- oder Hinterhandantrieb zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass ich ein Ziel habe, meine Augen über die Nervenverbindungen ein Signal geben an die, ne, an die Wirbelsäule. Dann wird eine schwunghafte, dann setzt sich diese, wie bei den Wirbellosen, wie bei den gliedmaßenlosen Amphibien oder Fischen in Bewegung. Und man bewegt sich so schlängelnd am Reise darauf hinzu, nur dass bei uns sich eben Beine entwickelt haben, bei den Pferden auch, und dann die Gliedmaßen hinterherkommen. Deswegen können wir ja auch Rückengesundheit und Gliedmaßen nicht so ganz auseinandernehmen. Ich erzähle dir jetzt was ich eigentlich gar nicht erzählen möchte. Da machen wir das direkt mal auf Facebook.
Ach, wunderbar.
Genau. Aber ja, also die Masterclassler wissen das, dass ich mir in letzter Zeit um meinen Billy große Sorgen gemacht habe, gesagt habe, irgendwie ist der nicht Taco. Der macht zwar schön Schulschritt und der macht auch irgendwie schöne Versammlung an der Longe, aber vorwärts, abwärts traben kann der nicht. Aber lahm kann der auch nicht. Und jetzt waren meine Pferde den Sommer über draußen am Berg und normalerweise kommen die fit und vital, kommen die nach Hause. Ne? So. Und die kamen auch alle fit und vital nach Hause, außer dem Vilja. Der Vilja kam so ein bisschen, auf Englisch sagt man chunky, so ein bisschen so schwammig
daraus.
So aufgeschwemmt. Okay. Ne? So, hat mir nicht gut gefallen. Und wenn ich den angeguckt habe und ich habe mir den Rücken angeguckt, dann hat er in der Lende so einen Dip gehabt. Mhm. Und immer mit dem rechten Hinterfuß, und das ist mir im Frühjahr schon aufgefallen, bevor ich ihn losgeschickt habe, mit dem rechten Hinterfuß hat er angefangen zu schleppen.
Okay.
Jetzt habe ich als allererstes auf eine Magendiagnose getippt, weil das Pferd eine Magendiagnose hatte. Haben wir letztes Jahr durchbehandelt. Dann habe ich mir das angeguckt. Magennegativ, das war es nicht. Ja. Also habe ich mit meinem Tierarzt meines Vertrauens, wir haben ja ein sehr enges Verhältnis zueinander, haben wir gesprochen und haben gesagt, pass auf, wie sieht denn das aus? Kannst du mal bei uns vorbeikommen? Denn wenn wir hier im Bereich der Lahmheit sind, ist die Lahmheit so subtil, dass wenn ich mit dem in die Klinik fahre, wirst du nichts sehen. Mhm. Also war am Anfang der Woche mein Lieblingstierarzt bei mir auf dem Reitplatz. Und ich habe das Pferd im Schritt und im Trab vorgeführt und er hat gesagt, Selina, beim besten Willen, ich weiß, du lässt mich nicht für Spaß kommen, aber das Pferd ist klar, ich sehe da nichts. Ich gesagt, doch, guck mal genau hin, immer wenn ich antrab, kräuselt er die Nase ein bisschen und dann zieht er die Augen hoch und dann schlägt er auch so dreimal pro Runde mit dem Schweif. Und als er schon auf dem Level war von, jetzt wirst du bald wahnsinnig, ja?
Oh Mann.
Gesagt, okay, wir beugen den jetzt mal durch. Und das Ergebnis ist, dass das Pferd auf 3 von 4 Beinen lahm ist.
Oh Mann.
Hm, genau. Ah, also degenerative Erkrankung in den Knochen.
Mann.
Die Karpalgelenke sehen aus wie von einem 18-Jährigen, der
15 Jahre
auf der Rennbahn war.
Genau. Wahnsinn.
Ja, und das rechte Hinterbein zeigt einen Kompensationsschmerz. Ein bisschen angelaufene Sehne auch.
Okay.
Hat man erst gesehen, als wir die Sehne geschoren haben, weil er auch nicht heiß war. Also wir haben ihn jetzt Gott sei Dank in einem sehr frühen Stadion gekriegt. Wenn wir Glück haben, können wir ihm noch ein bisschen helfen.
Oh Mann.
Wenn wir Pech haben, wird der mit 6 Jahren Frührentner.
Ma, bitte.
Also wenn die Vorderbeine nur die Karpalgelenke, dann können wir helfen. Ne?
Okay.
Wir können eben das Pferd auf die Hinterhand setzen und so die Vorhand entlasten. Wenn aber auch der Hinterfuß nicht beugen kann,
ja,
dann,
klar.
Haben wir keine, dann ist nichts
ja.
mehr da.
Ja? Ja, ja.
Der Grund, warum ich das erzähle zu diesem Thema gesunder Rücken, ist, dass wir das Pferd medikamentiert haben, Cortison gegeben haben, in die Gelenke lokal und 2 Tage später war das Loch in der Lendenwirbelsäule weg.
Ja, das ist dieses ja. System, das alles zusammenhängt. Genau. Ja.
Und ja. Das macht einfach nochmal so ganz klar, wie stark dieses System auch mit den Gliedmaßen zusammenhängt. Mhm. Und dass, wenn wir ein Pferd haben mit Topline-Syndrom oder mit einer Trageerschöpfung, dass nicht immer der Rücken der Grund dafür ist, sondern dass wir da tatsächlich vielfältig reingucken dürfen und auch Erkrankungen der Gliedmaßen ein Grund sein kann, Erkrankungen der Viszera ein Grund sein kann, genetische Erkrankungen ein Grund sein kann. Und natürlich ganz klassisch auch ein nicht passender Sattel im Grund sein kann.
Ja, und das macht es ja auch so unfassbar komplex, ja. Mhm. Also auch ein Wahnsinn, dass du das beim Vilja erkannt hast dann, ja, oder dass ihr da so genau hingeschaut habt, weil wahrscheinlich die meisten hätten, wenn der Tierarzt schon sagt, das Pferd ist klar, also da brauchst du schon ein sehr geschultes Auge dafür, dass man das dann erkennt, ja.
Ja, also tatsächlich haben wir bei ihm auch keine Gangabnormalie in dem Sinne gesehen, also keine Gangabnormalie im Sinne von Lahmheit, sondern tatsächlich subtile Schmerzzeichen. Und wenn ich jetzt, nachdem ich die Diagnose kenne, da drauf gucke, frage ich mich, wie konnte ich das vorher nicht sehen?
Aber der
Trab ist klar. Also der Trab ist tatsächlich, es ist ein klarer Trab. Alle 4 Füßen kommen aus dem Boden.
Wahnsinn. Mhm. Ja, Wahnsinn. Aber bin ich so ein Vilja-Fan, das weißt du. Ich finde den noch immer ganz, 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 ganz toll.
Soll ich dir was sagen? Ich auch.
Ich weiß. Und ich hoffe, dass ihr das irgendwie hinkriegt, dass man noch ein paar schöne Zeiten miteinander haben kann.
Ja, naja, im schlimmsten Fall wird der Frührentner hier. Aber das ist
natürlich, ist auch schön, wir uns aber vorgestellt. Na klar, klar, klar. Aber jetzt hast du da viele, viele, viele Sachen angesprochen.
Ja.
Nämlich, was sich alles im Rücken zeigen kann.
Ja, ja, also da sind wir nur bei den Krankheitsbildern, ja.
Da sind wir nur bei den Krankheitsbildern. Ja. Das heißt also, das Schwierige ist jetzt, finde ich, ja, wenn man jetzt erkennt, irgendwie steckt sie im Rücken, ja, irgendwas ist da, ja, es kommt der Schwung nicht nach vorne durch, etc. Wo fange ich denn jetzt an zu suchen oder beziehungsweise zu therapieren? Was wäre denn so dein erster Tipp?
Also ich glaube, wir diagnostizieren sehr schnell irgendwie ein Rückenproblem oder Kissing Spines.
Okay.
Aber man darf wirklich, so gut kennen wir uns ja. Ich bin großer Fan davon, ganzheitlich hinzugucken.
Ja.
Ja. Und ich mag dann immer gerne an allen Stellen gleichzeitig. Und für euch, für Aquidemia, entwickeln wir gerade einen Fragebogen oder haben wir gerade einen Fragebogen entwickelt, der sich so auf die Five Domains nach Andrew McLean bezieht und sagt, wir haben Haltung und Verhalten oder wir haben Haltung, wir haben Fütterung, wir haben Training, wir haben Sozialverhalten und aus all diesen Dingen resultiert der mentale Status. Und wenn wir uns das alles zusammen angucken, dann kriegen wir ein ziemlich klares Bild. Und das ist nicht nur für den therapeutischen Bereich so, sondern das ist auch so für mich so als Standardreiter. Also ich benutze es tatsächlich auch für meine eigenen Pferde, denn man wird ja so ein bisschen homelined, ne? Gerade wenn man sein Pferd jeden Tag sieht, sieht man ja manchmal nicht mehr, wie Dinge sich verändern oder sieht voll. Erst den großen Wechsel und nicht so diese kleinen, ne? Ja, diese ganz voll. Kleinen Nuancen. Und dafür entwickeln wir diesen Fragebogen, damit wir also zu Hause sitzen können und uns selber so ein bisschen oder unser eigenes Pferd und uns selber auch begleiten können und sagen können, okay, auf einmal legt er sich nicht mehr hin zum Schlafen. Oder das war immer ein Pferd, was in kleinen Portionen gegessen hat und auf einmal frisst er gar nicht mehr oder hört er gar nicht mehr auf zu essen oder so.
Okay. Ne?
Denn auch die, oder er trinkt nicht mehr gut. Das war immer ein Pferd, was gut getrunken hat. Jetzt trinkt er auf einmal nicht mehr. Das gibt uns dann immer ganz viele Hinweise, dass irgendwas im Bereich Equine Wellbeing nicht in Ordnung ist. Und wo man dann nochmal ansetzen kann und sagen kann, ah, ja, warte, jetzt brauche ich vielleicht nochmal ein objektives Auge oder ich mache mal ein Foto und gucke mir das zu Hause auf dem Bildschirm an und gucke mal, verändert sich da gerade irgendwas, was ich gar nicht gemerkt habe? Ich habe vielleicht nur gemerkt, beim Krupper herein rechts, da kommt der innere Hinterfuß nicht so gut oder so.
Das heißt, du hast das so umgekehrt. So eine Art Fragebogen zusammengestellt. Da geht es auch so, wie ich es jetzt höre, sehr viel um Veränderung und Beobachtung, oder? Also, dass man das Pferd dann über einen längeren Zeitraum sehr gut kennenlernt.
Ja. Genau. Sein eigenes Pferd. Dass man bei seinem eigenen Pferd nicht, und ich glaube, das ist die allergrößte Herausforderung, ist, dass man beim eigenen Pferd nicht homelined wird. Dass man nicht so.
Ja, ich weiß, es ist total schwer, finde ich.
Total schwer. Ist genauso wie mit der eigenen Jeans. Immer nach Weihnachten stelle ich fest, die passt nicht mehr.
Ja, ja, ja.
Das ist natürlich nicht über Weihnachten passiert, nicht wahr?
Nein, absolut. Aber das ist sowohl im Positiven als auch im Negativen, finde ich. Also man sieht, finde ich, auch positive Veränderungen. Na, klar, wenn es so schleichend kommt, ja, dann denkt man sich, das geht noch immer nicht. Und jemand anderes sagt, hey, das hat sich schon so viel verbessert. Ja. Also das ist in beide Richtungen. Ja.
Na, also überleg dir mal bei dir und bei der Billy, der Galopp.
Ja.
Der hat sich unheimlich entwickelt und du hast es überhaupt nicht gemerkt.
Nein, das stimmt, ja. Ich denke mir, ach, da geht noch mehr. Aber du sagst dann jedes Mal, der ist schon ganz, also das wird schon, ja. Absolut. Ja.
Wir fangen direkt beim Ter-Ter an, richtig. Das machen wir beim nächsten Mal, Kitty.
Genau, absolut, absolut. Was ich jetzt auch für mich eine sehr, sehr spannende Erkenntnis war zum Thema Rücken oder auch zum Thema, wie das Pferd dasteht, war eben die Magenthematik. Ja.
Ja.
Und ich finde das wirklich, also ich kann es jetzt von mir erzählen oder von der Billy erzählen, dass ich, bei der Billy war es so, dass sie hinten nicht parallel gestanden ist, sondern immer sehr, sehr viel nach hinten rausgestanden ist. Und dann eine Zeit lang habe ich bemerkt, dass sie das Heu wäscht. Also das haben wir, Selina, wie du da warst, genau, da haben wir auch mal kurz einen Blick drauf geworfen, dass sie, wenn sie das Heu den ersten Bissen nimmt, dass sie den eintunkt. Ja. Und ich habe das dann eine Zeit lang eben beobachtet und ich habe mir gedacht, naja, schauen wir mal den Magen an, weil wir auch sehr viel darüber geredet haben, dass das ja irgendwie so ein Tabu ist. Ja. Also das ist so, der Magen, habe ich irgendwas falsch gemacht, schauen wir da lieber gar nicht hin oder es ist eh normal. Ja. Und ich habe hingeschaut und es war tatsächlich ein Magengeschwür im ersten Grad, also noch nicht so dramatisch. Wir haben es dann sehr, sehr schnell sehr, sehr gut hinbekommen. Und tatsächlich, sie steht jetzt hinten besser und sie wäscht ihr Heu nicht mehr.
Verrückt.
Und ja, man merkt es beim Reiten und bei der Arbeit auch.
Was merkst du denn? Erzähl mal, jetzt wird's spannend.
Aha, was merke ich dann? Also Prinzip, es geht viel, also ich spüre beim Reiten viel, viel, viel schneller, dass sich unter mir der Rücken bewegt. Ja? Ich spüre, dass es viel weniger Aufwand ist, sie horizontal oder mehr nach hinten zu bekommen, sie ein bisschen mehr aufzunehmen. Ja? Ich spüre, dass die Paraden im Stand besser durchgehen. Ja? Also solche Kleinigkeiten auch. Ja?
Und der schlechte Hinterfuß, der rechte, wie geht's dir denn jetzt so?
Besser. Er ist noch immer der Schlechtere. Das ist er schon noch, ja. Aber es geht ihm wesentlich besser. Ja, also es ist wesentlich, spannend. Ja. Und das ist doch so verrückt, oder? Ich finde, dieses Bewusstsein muss man schon noch einmal schaffen, ja, wie stark das zusammenhängt, weil ich mir da nämlich auch gedacht habe, ganz ehrlich, es war für mich jetzt nicht so dramatischer Aufwand. Ja, wir sind einmal in die Klinik gefahren, wir haben dann diese Medikamente für 2-3, weiß ich gar nicht, 6 Wochen waren es, glaube ich. Es war gar nicht so arg. Und jetzt ganz, ganz, ich sage es jetzt einmal ganz plakativ, ich komme im Training halt jetzt viel schneller voran. Ja, also auch aus diesem Nutzen heraus. Nicht nur, dass es der Billy besser geht, aber ich finde, es hat auf jeden Fall Sinn, sich das unter dem Aspekt anzuschauen, weil es das Training einfach so stark verbessert.
Ich glaube, ich sage immer so gerne, wir leben in einer spannenden Zeit, denn wir sehen gerade Wissenschaft in Echtzeit. Und eine Freundin von mir sagt immer, als sie ihre Doktorarbeit geschrieben hat, und das ist noch gar nicht so lange her, ist irgendwie 20, 30 Jahre her, hat sie noch mit ihrem Doktorvater darüber diskutiert, ob Tiere überhaupt Emotionen haben können.
Ja, also, Wahnsinn. Huh?
Das ist gar nicht lange her.
Ja.
Das muss man sich immer so vor Augen halten. Vor allem die Instagram-Generation, wo wir jetzt irgendwie schon richtig viel Wissen auch abholen können, ne? Auf der Plattform zum Beispiel. Die muss ich das mal vor Augen halten. Das ist noch gar nicht lange her. Das war in ihrer Lebenszeit oder kurz davor, dass Tieren tatsächlich Emotionen und damit auch das Recht auf Schmerz abgesprochen wurde. Und
verrückt.
Ja, total. Und da kommen ja dann auch so verrückte Theorien her, dass wir eigentlich auf Pferden, denen es wirklich, wirklich schlecht geht und die im Paddock stehen und sich prügeln, weil sie sich sonst nicht mehr zu helfen wissen, einfach weil die Grundlebensbedingungen nicht erfüllt werden können, dass wir darauf die Theorien fürs Horsehandling aufbauen. Und das ist natürlich großer Quatsch. Mhm. Ja, und da erleben wir in den letzten Jahren diesen riesen Shift hin towards Equine Welfare und alles, was da drum rumgehört. Und wir unheimlich viel an total spannender Forschung passiert, wo wir als Reiter jetzt wirklich von profitieren können. Und auch da muss man sagen, als vor, ich weiß nicht, wann ist es denn, 10, 15 Jahren dieses Thema aufkam, passt der Sattel oder passt der nicht? Das war eine Revolution.
Ja, also Wahnsinn.
Ja, total. Also das war eine Revolution. Das war eben noch so dieses Level von, ich habe einen Sattel, der ist ganz bequem und den nehme ich mal mit aufs nächste Pferd.
Ah, echt? Jetzt?
Vor 10? Ja, klar. Das ist ja gar nicht so lange her. Also vielleicht nicht vor 10, 15 Jahren. Aber das war ja ganz lange total üblich. Und wenn man dann die Kopfeisengröße ausmessen konnte, war man ja irgendwie schon ganz weit vorne.
Wahnsinn, oder?
Das sind ja Welten zwischen dem und was wir heute zum Beispiel mit den Brandero-Produkten machen. Ne? Das ist ja irgendwie wirklich Welten dazwischen. Da war ja dann, kam irgendwann der Christ-Lampfell-Sattel und das war ja hier irgendwie so, wow, ne? Das geht auch. Und deswegen darf man das gar nicht so verurteilen, dass wenn ein Pferd im Rücken schlecht aussieht oder die Oberlinie schlecht aussieht, man als allererstes an den Sattel denkt und vielleicht auch, dass das Pferd irgendwie ein bisschen anders geritten werden muss. Aber heute wissen wir eben, das ist nicht mehr der neueste Stand der Forschung, sondern es gehören noch ganz viele andere Sachen dazu. Und der Rücken ist eben Symptom und Ursache gleichzeitig. Natürlich kann das sein, dass wir einen Reiter haben, der zu schwer ist, der vielleicht sich selber auch ein bisschen mehr sportlich betätigen darf. Im Sinne von Yoga machen oder was auch immer, der an Körperarbeit so einfällt, das wird niemals schaden. Sitzschule wird niemals schaden. Das ist immer eine gute Sache. Wir dürfen natürlich auch an den Sattel denken. Der wird gar nicht so selten an dem Bild beteiligt sein. Aber wir dürfen eben auch daran denken, dass eine Magenerkrankung Teil der Geschichte sein kann. Denn wir brauchen einfach die untere Tragekette, um den Rücken hochzuheben. Das wissen wir mittlerweile alle. Wir brauchen eine Beteiligung der Thoraxschlinge, damit der Rücken öffnen kann. Wir wissen auch, dass die Haltungsbedingungen im Sinne von, ein Pferd kann sich zu Tode stehen. Wenn die nicht ausreichen, wenn wir eine Mangelbewegung haben, ist auch ein Thema, das war vor 30, 40 Jahren, das war noch kein Thema, weil die Pferde viel mehr gearbeitet haben noch. Mhm. Weil wir auch viele Pferde hatten, die am anderen Extrem waren, ne? Die so viel gearbeitet haben, dass die auf den Knochen kaputt waren und nicht mehr konnten. Ja, also wir sehen ja oft diese Phänomene, sehen wir ja bei uns Menschen auch, diese Phänomene von, dass es von einem Extrem ins andere überschlägt.
Ja, total.
Ne? Und die goldene Mitte dazwischen zu treffen, das ist ja immer so schwierig.
Ja.
Ja, und jetzt sehen wir eben Pferde, die irgendwie an der vollen Heuraufe stehen und Kuhheu fressen und immer adipöser werden und eine Mangelbewegung haben und deswegen die Trageerschöpfung bekommen, einfach weil der Thorax schwer ist und die Organe schwer sind.
Ja.
Oder die Pferde verfettet sind. Ja, also auch das kann eben Teil der Geschichte sein und dann ist das sehr, sehr schwierig, dagegen anzureiten. Umgekehrt, auch wenn wir ein top gehaltenes Pferd haben, das aber immer, sobald es in die Reitbahn kommt, irgendwie Stress und Schmerz und ich weiß nicht, was ausgesetzt ist, wird das natürlich auch einen negativen Einfluss auf den Rücken haben. Der Rücken trägt das alles so aus, der muss das alles ertragen, im wahrsten Sinne des
Wortes. Im wahrsten Sinne, ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen bin ich so ein großer Fan davon, das ganzheitlich anzugucken, alle Bereiche zu beleuchten. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel in der Masterclass jetzt mal lange mit Schmerzzeichen und Gangbildanalyse beschäftigt und Fütterung und alles, was zu diesem riesengroßen Thema dazugehört. Denn wir können wirklich sagen, der Rücken ist immer beteiligt. Wir können den nicht, der kann dich nicht
erreichen. Ja, absolut. Aber es ist eh auch so spannend, was du gerade vorher gesagt hast. Das habe ich mir eh auch gedacht, dieses Thema zu viel, zu wenig. Ja. Und wo ist die Mitte? Also so wie du gesagt hast beim Heu, jetzt ist es zum Teil so, dass die Pferde nur noch Heu fressen, wirklich zum Teil sehr adipös sind. Und da dann halt eben, wir haben auch diese Ratio Calculation gemacht.
Rationsberechnung.
Ne? Ja. Rationsberechnung, wie viel braucht das Pferd eigentlich wirklich? Wie ist das eigentlich beim Training? Ja, also ich denke mir, ich merke, mein Pferd ist jetzt nicht ganz auf der Höhe. Ja, gut, ich starte jetzt mal den Prozess und begebe mich auf Ursachensuche. Am besten mal ein Wettcheck, wie auch immer. Ich meine, es ist wahrscheinlich sehr schwierig zu beurteilen, aber wie kann ich jetzt ein Training gestalten mit einem Pferd, das nicht hundertprozentig fit ist?
Ich verstehe die Frage.
Ja, weil du
mit einem Pferd, das nicht hundertprozentig fit ist. Okay.
Fit ist, jetzt. Genau. Hast du es?
Jetzt.
Wobei du wirst jetzt sicher drauf sagen, das kommt drauf an, ja, was es nämlich hat, weil das ist ja, das kannst du ja nicht pauschal beantworten, wahrscheinlich, oder?
Naja, pauschal können wir zumindest sagen, dass wenn das Pferd lahm ist, es nicht ins Training gehört.
Ja. Gut.
Ja, also das können wir zumindest pauschal sagen.
Ja.
Und wird es je nachdem, warum es lahm ist, und das ist dann Entscheidung des Veterinärs und nicht des Trainers, wird es eine Pause brauchen und dann ist die Frage, was ist die Definition von Pause? Ist die Definition strikte Boxenruhe? Dann ist schon sehr krank. Ist die Definition Weidepause? Mhm. Ist die Definition Weidepause, aber es braucht regelmäßige Bewegung? Mhm. Oder ist die Definition, es braucht leichtes Training? Mhm. Und das kann alles wahr sein. Wenn wir allerdings das grüne Licht fürs Training haben, dann ist die Lahmheit weg.
Ja.
Ist ganz stumpf, ne? Dann sind wir nicht mehr im guten Bereich. Dann kann es vielleicht sein, dass das Pferd noch im Galopp lahm ist oder im Trab, aber zumindest im Schritt ist es dann taktklar. Und deswegen gibt es diese Daumenregel, dass nur in taktklaren Gangarten trainiert werden darf.
Okay.
Deswegen dürfen wir ganz grundsätzlich unterscheiden zwischen Bewegung und Training.
Okay.
Ne? Training ist, wir versuchen etwas aufzubauen.
Ja.
Bewegung ist, wir schieben den Kreislauf an und wir gehen draußen im Wald spazieren. Mhm. Ne? Das kann ich im Notfall auch in der Reitbahn machen, wenn ich keine andere Möglichkeit habe. Aber dann sind wir eigentlich in einem Vortrainingsbereich.
Meine Frage vorher hat darauf abgezielt, du hast jetzt gerade gesagt, zumindest im Schritttakt klar. Mhm. Was meinst du damit? Das heißt, die Lahmheiten zeigen sich dann erst in den höheren Gangarten, oder?
Naja, wir können ja zum Beispiel, jetzt ein klassisches Beispiel, Magen, Sehne. Mhm. Und wir sind aus der Akutphase raus und dürfen schon wieder bewegen und dürfen anfangen, in Richtung Antrainieren zu denken.
Ja.
Ja, dann kann das sein, dass bei höherer Belastung im Trab oder im Galopp eine Lahmheit oder eine subtile Lahmheit auftritt, der Schritt aber taktklar ist. Und
okay.
Dann dürfte man im Schritt wieder antrainieren.
Verstehe, das ist dann so quasi, ich habe eine Yoga-Pause gemacht und ich möchte den herabschauenden Hund wieder geschmeidiger machen. Das heißt, ich muss einmal langsamer beginnen und dann kann ich mich steigern.
Naja, du kannst ja auch sagen, du hast vielleicht Meniskus oder du hast dir irgendwie Fuß umgekickt oder so.
Ja.
Und dann fängst du nicht direkt, dann musst du 6 Wochen oder 8 Wochen pausieren und dann fängst du nicht mit einem Halbmarathon an.
Ja.
Sondern dann fängst du an mit Bewegung langsam steigern, Kraft wieder aufbauen und so weiter und so weiter. Und dann darfst du alles tun, was dir nicht wehtut.
Ja. Genauso beim Pferd. Okay. Na?
Das heißt also, vielleicht dürfen wir noch nicht piaffieren, aber Bodenarbeit im Schritt wäre eine gute Sache.
Ja, vor allem irgendwann muss man ja dann, also man muss ja auch wieder anfangen, um dorthin zu kommen.
Ja, die, also Regel ist ja immer, die Akutphase muss, also ja. die Akutphase muss ausgestanden sein. Es ja. muss abgeheilt sein und dann kann ich anfangen, wieder zu belasten. Dann muss ich anfangen zu belasten.
Genau.
Sonst gibt es keinen Regenerations- oder keinen Rehabilitationsprozess. Mhm. Und dann ist die wichtige Aussage ist eigentlich immer, jeder Rehabilitationsprozess hat einen Anfang und ein Ende. Mhm. Ende. Na? Wenn also nach 10 Jahren jemand zu mir kommt und sagt, das Pferd hatte einen Sehnenschaden, und deswegen ist es immer noch im Trabtakt unklar, dann ist die Rehabilitation nie zu Ende gegangen.
Ja.
Ja?
Ja, absolut.
Das ist einfach so, das ist so, irgendwann ist dann fertig mit Rehabilitation. Mhm. Oder sollte es fertig sein mit Rehabilitation?
Mhm. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, sehr oft vorkommendes, aber worüber sehr viel geredet wird, ist natürlich die Trageerschöpfung.
Mhm. Ja. Ja.
Erstens, wie erkenne ich sie? Und zweitens, woher kann sie kommen? Da gibt es ja eben diese vielen Gründe, oder?
Mm, da, genau, da gibt es die vielen Gründe. Überall her. Deswegen immer das ganzheitliche Schauen. Und Trageerschöpfung kann ja viele... Mensch, hätte ich gewusst, dass du diese Frage stellst, hätte ich dir doch ein paar Bilder mitgebracht. Trageerschöpfung...
Oh, mal nachreichen irgendwie.
Ja,
es gibt so viel schon von dir.
Trageerschöpfung hat viele Gesichter. Es ist immer dann, wenn die Rückenlinie nicht gerade ist, das kann man ganz stumpf sagen. Und immer dann, wenn der Widerrist prominent ist, also wenn das Pferd vor dem Widerrist einen Axthieb hat.
Ja.
Es ist eigentlich was vielleicht ein Araber von Natur aus hat, aber für die meisten anderen Rassen ist das ein Alarmzeichen.
Okay. Das haben viele Pferde.
Das haben viele Pferde, ja.
Und was mache ich jetzt, wenn ich das bemerke bei meinem Pferd? Gleich in die Diagnose gehen?
Zuerst mal nicht ausrasten. Also ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt. Nicht drauf gucken, ausrasten und sagen, oh mein Gott. Sondern erst mal wahrnehmen, dass aus welchen Gründen auch immer, und die müssen gefunden werden, aus welchen Gründen auch immer, mein Pferd den Torso nicht heben kann. Und dann kann das was ganz Unspektakuläres sein, wie zum Beispiel Mangelbewegung. Kommt gar nicht so selten vor. Ja. Mhm. Dann kann das eine Fütterungsproblematik sein, es kann eine Lahmheit sein, es kann ein nicht passender Sattel sein, kann eine schlechte Reiterhand sein. Wir haben dann also unheimlich viele Möglichkeiten. Deswegen entwickeln wir ja auch diesen Fragebogen, um da nochmal so ein bisschen Leitfaden zu geben. Wir haben dann unheimlich viele Möglichkeiten und bis natürlich hin in den Bereich von Lahmheiten und subtilen Lahmheiten. Und ich glaube, das Erste, was wir angucken dürfen, ist, hat mein Pferd ein Schmerzgesicht, ja oder nein?
Mhm.
Hat mein Pferd ein Schmerzgesicht, dann dürfen wir im Bereich Schmerz weiter gucken. Hat mein Pferd kein Schmerzgesicht, dann dürfen wir sicherlich den Bereich Training kritisch angucken.
Okay, das ist aber schon ein super Punkt eigentlich, genau. Ja. Das ist wirklich schon einmal, weil was ich immer so schwierig finde, ist eben so, wie du sagst, es ist ganzheitlich und so komplex. Ja? Also es gibt ja so von A bis Z mehr oder weniger jede Möglichkeit, warum das jetzt so sein kann.
Ich finde das tatsächlich gar nicht mehr so schwierig. Also
wirklich?
Ja, ich gucke auf die Pferde von außen drauf und ich kann mittlerweile strukturell am Layout, wollte ich jetzt sagen, am Exterieur. am Exterieur und auch an den Veränderungen, den faszialen Veränderungen, relativ genau sagen, wo man anfängt wo man bei diesem Pferd anfangen kann zu suchen. Was ich noch nicht kann, da musst du mich mal nächstes Jahr oder in 2 Jahren mal fragen, ist jetzt mal eben in 2 Sätzen zusammenzufassen, wie ich das dem Laien.
Schade.
Aber ich kriege mittlerweile ein ziemlich gutes Gefühl dafür, wo
okay.
man anfangen kann zu suchen.
Aber das hilft ja auch schon mal, ja, dass man eben sagt, also du sagst, du siehst es am Exterieur, beziehungsweise eben du schaust dann wahrscheinlich zuerst einmal auf Schmerzgesicht etc. Das ist aber schon mal eben ein bietest du da eigentlich was an in die Richtung? Also das weiß ich jetzt nämlich gar nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Nee, das ist im Moment noch mein privater Weiterbildungs- und Experimentierkasten. Wir sprechen natürlich viel in der Akademie, also in der Masterclass, über Schmerz, über alles, was zum trainingsrelevanten Bereich gehört. Es wird ab nächsten Jahr gibt es eine Fortbildung, eine Ausbildung für Leute, die es ganz genau wissen wollen. Also das ist dann im Endeffekt eine Fortbildung im Bereich Equitation Science.
Ja.
Oder die dann nichts mit Reitunterricht zu tun hat, sondern mit allen anderen Bereichen außenrum, die auf unser Training Einfluss haben. und die uns dann im Endeffekt so unglaublich helfen,
ja,
da weiterzumachen. Aber tatsächlich biete ich kein Produkt dazu an.
Okay.
Nee. Weil das außer Reitunterricht. Also
ja.
Außer
Reitunterricht. Nein, aber das habe ich mir eben gerade gedacht.
Nee, tut mir leid. Gute Frage.
Möglicherweise.
Das ist eine Marktlücke.
Es ist nämlich eine Marktlücke, ernsthaft jetzt. Ja. Nämlich auch aus dem Punkt, dass ich mir jetzt wirklich gerade gedacht habe, welchen Tipp kann man jetzt jemandem geben, der merkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Ja, natürlich könnte man jetzt eben sagen, so, ja, Tierarzt ist einmal ein Weg, Training ist der nächste Weg. Der dritte Weg ist dann so Haltungsoptimierung etc.
Ich bin ein großer Freund davon, wenn ich die Möglichkeit habe, nicht einfach direkt zum Tierarzt zu gehen und loszudiagnostizieren. Es sei denn, ich habe einen Experten in der Hand. Mhm. Na? Also wenn ich einen Experten an der Hand habe, und davon gibt es viele und die sind großartig, und wenn du einen hast, schick den Blumen, bring den Pralinen mit. Um Gottes Willen. Aber ganz oft werden wir eben in diese Situation kommen, wie ich das gerade mit meinem Tierarzt hatte, dass wir zusammen auf dem Reitplatz stehen und er sagt, ich sehe nicht, was du siehst.
Ja, das ist der Punkt.
Ja, das habe ich nicht gelernt. Auf der anderen Seite sehe ich nicht, was er sieht.
Ja.
Und wir haben gerade beschlossen, dass, wenn meine Tochter ein kleines bisschen größer ist, dass ich mal 2 oder 4 Wochen Praktikum bei ihm mache, in der Klinik nochmal.
Ja.
Und wir noch mal ein bisschen Wissen austauschen. Denn er sieht nicht, was ich sehe. Also dieser ganze Bereich subtile Schmerzzeichen,
ja.
Das sieht er nicht. Ich bin eine Nulpe in Lahmheitsdiagnostik im Sinne von, wenn ich das Pferd laufen sehe, kann ich sagen, es ist genau das Gelenk.
Ja,
kann ich nicht. Ich bin mir aber sehr sicher, wenn bei diesem Pferd was nicht in Ordnung ist, dann brauche ich aber jemanden an der Hand, der mit mir sucht. Und da bin ich sehr froh, dass ich ein so vertrauensvolles Verhältnis zu meinem Tierarzt oder zu meiner Klinik habe, dass wir uns dann da hinstellen können und sagen können, wir haben keine Idee, was da los ist, aber wir wissen, da ist was los. Mhm. Lass uns mal gucken. Mhm. Mhm. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen ausschließen kann vorher schon,
ja,
dann also einerseits ausschließen kann und auf der anderen Seite eben ein gutes Verhältnis zu seinem Tierarzt hat, wo es dann eben diese offene Kommunikation auch gibt. Ne?
Voll.
So, wo man, dass man dann dem Pferd viel schneller helfen kann, ohne die Geldbörse explodieren zu lassen.
Ja, das ist dann, ja, natürlich.
Du, also Ressourcen sind einfach auch ein wichtiges Thema, darüber muss man reden, ne?
Na klar. Aber ist das bei dir ein Allrounder? Oder ist das speziell jetzt irgendwie?
Nee, ist kein Allrounder. Wir haben Klinik hier in der Nähe mit 3 Tierärzten oder 4 Tierärzten mittlerweile und einer ist spezialisiert auf Zähne. Einer auf Internistik,
okay,
und einer auf Lahmheitsdiagnostik. Und okay, so setze ich die auch ein.
Perfekt. Das heißt, du hättest quasi eine Klinik mit 3, 4 Spezialisten und du würdest aber allen vertrauen.
Ich würde allen vertrauen. Die Zahnärztin ist sehr, sehr, sehr gut. Und die beiden anderen machen, also die ist einfach, das muss man betonen, weil sie so extrem gut ist.
Das ist schön, sie ist jetzt halt in Norwegen.
Ja, die beiden anderen machen auch einen guten Job. Aber
sie ist besonders gut.
Ja, ich fand das beeindruckend. Sogar für mich war das das erste Mal, dass ich die Zahnbehandlung auf einem Großbildschirm verfolgen konnte. Das ist schon cool. Und die macht unheimlich viel an Weiterbildung immer noch, obwohl sie seit vielen Jahren mitten im Leben steht und mitten im Beruf steht. Macht jetzt gerade eine Weiterbildung wieder für Equine Dentistry in der UK und so. Also ist wirklich sehr, sehr aktiv. Aber auch die beiden anderen sind gut und vor allem interessiert. Ich glaube, was man nicht kann als Einzelperson, ist immer auf dem neuesten Stand der Forschung bleiben. Ja. Sondern man braucht dieses Miteinander. Ne? Mhm. Aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema weg. Darüber wollten wir uns eigentlich gar nicht
mehr sagen. Ja, es ist immer
über den Rücken.
Über den Rücken, aber das hat ja auch mit Rücken zu tun. Also dieser Tipp, dass man da sich irgendwie ein Team zusammenstellt, dem man vertraut und vor allem, wo man weiß, dass die offen sind für diese Forschung, die sich da gerade auftut. Ja. Ich glaube, das ist schon einmal ein ganz, 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 ganz wichtiger Tipp.
Ja, genau. Und dann eben so ein bisschen, es gibt ja viele Bereiche, in denen kann ich schon optimieren, bevor ich zum Tierarzt laufe. Mhm. Also ich kann mir ja zum Beispiel spätestens mit diesem Hinweis jetzt im Hintergrund, kann ich mal kritisch hinterfragen, wie viel bewegt mein Pferd sich denn? Auch wenn das Pferd im Offenstall steht oder in einer offenstallartigen Haltung. Denn nur weil es im Offenstall steht, heißt es nicht, dass es sich bewegt.
Ja.
Ich kann mal kritisch hinterfragen, wie viel mein Pferd schläft. Wie oft sehe ich es denn liegen? Und wenn es liegt, wie steht es wieder auf? Und nur Stroh im Haar heißt nicht, dass es ausreichend schläft.
Ja.
Also wie oft sehe ich tatsächlich einen REM-Schlaf? Da habe ich mit der Christine Schickinger meinem Podcast zugemacht. Wann liegt das Pferd wirklich auch mal flach auf der Seite? Kann ich das beobachten? Habe ich ausreichend Liegeflächen? Also so diese ganzen Haltungsgeschichten, da kann ich schon mal vorher hingucken und so Hand aufs Herz legen und sagen, gibt es da was zu optimieren? Ne? Also ich kann da auch aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, jedes Jahr im März habe ich hier ein großes Problem, denn da taut es das erste Mal. Und wenn ich nicht schnell genug Gräben ziehe, dann läuft das Wasser in die Liegehalle.
Ja.
Und dann habe ich gefrorenen Boden.
Ja.
Und dann muss ich was tun, sonst kommen meine Pferde die nächsten 3 Monate nicht dazu, sich ordentlich abzulegen.
Ja, vor allem Wahnsinn, das sind ja gleich 3 Monate.
Ja, aber ne, also das ist jetzt ein Beispiel.
Ja,
und da werden, und das ist mir ein, also das finde ich total wichtig zu sagen, da ist keiner besser oder schlechter, sondern wir sind irgendwie alle mit dem Alltag herausgefordert.
Absolut.
Und da können wir, glaube ich, schon mal hingucken. Und optimal wird es, glaube ich, nie.
Sondern
wir können einfach nur versuchen, so gut wie möglich zu machen und den Herausforderungen entsprechend was zu machen. Und dann kann ich mir angucken, ganz ehrlich, ist mein Pferd adipös? Ja oder nein? Und oft werden wir eher, die meisten Pferde sind ja nicht so ganz schlank, ne?
Nein, also in der heutigen Zeit definitiv nicht. Ja.
Genau, meistens nicht. Es sei denn, wir sind in Norwegen, da haben wir das gegenteilige Problem. Da haben wir so viel Angst vor Adiposität, dass die Pferde stark mangeln, also einfach ganz, ganz stark zu wenig Heu haben.
Ja, das hast du mal gesagt, gell? Die kriegen ganz wenig.
Kriegen ganz wenig. Also die sind teilweise mit 6 bis 8 Kilo pro 24 Stunden.
Ja.
Das ist einfach zu wenig und dann kein anderes Raufutter. Das ist einfach zu wenig. Das ist, das geht nicht. Und da ist ja auch wieder der Schlüssel die Rationsberechnung. Also solche Sachen kann man ja selber schon mal anschieben und sagen, hat das einen positiven Einfluss auf mein Pferd? Und dann hole ich mir den Trainer meines Vertrauens ran. Und frag mal, was siehst denn du, wenn wir in der Reithalle sind? Wenn ich so eine schlechte Reiterhand habe, dass ich mein Pferd immer einroll, kann der Rückenschwung ja gar nicht durchkommen. Dann kann das Pferd ja gar nicht irgendwie. Ne? Und frag meinen Reitlehrer mal um ganz liebevolle, aber ernsthafte Kritik, dass wir da ein Stück weiterkommen. Und uns auch das angucken können. Und ich glaube, dann haben wir schon mal ziemlich viel gemacht und ziemlich viel optimiert, bevor wir so in Panik direkt loslaufen. Und dann können wir erstmal gucken, was passiert denn jetzt hier? Und ich glaube, es ist auch wichtig, so diesen Punkt zur Selbstreflexion zu haben und zu sagen, wenn mein Pferd eine Trageerschöpfung hat, ist das ein schlechter Moment, um zu reiten.
Ja.
Ja, und da haben wir mit der akademischen Boden- und Longenarbeit fantastische Werkzeuge, die wir einfach auch benutzen dürfen. Wenn wir jetzt aber schon 2 Jahre nur Boden- und Longenarbeit machen, der Rücken baut sich immer noch nicht auf, dann dürfen wir wieder die umgekehrte Reflexion machen und sagen, ist jetzt ein bisschen lang, ne?
Das ist das, was du gemeint hast, auch mit, es gibt dann ein Ende. Also irgendwann einmal
muss es gibt ein Ende der Rehabilitation.
Ja.
Da muss auch was passieren.
Ja.
Und wenn da nichts passiert, dann muss die Frage kommen, warum passiert da nichts?
Ja.
Ist das Problem in der Ration? Ist das Problem im Training? Ist da ein Schmerzproblem unten drunter?
Ja. Aber jetzt hast du noch was angesprochen, was ich auch hinaus wollte, nämlich wie kann man, wenn ich jetzt eben merke, dass der Rücken, es funktioniert gerade nicht, ja? Also ich merke, es sind da Schmerzen, es sind Verspannungen, wie auch immer, da sind ja Bodenarbeit und Longieren wunderbare Möglichkeiten, oder? Ohne das Pferd zu belasten.
Ich bin vor allem ein großer Freund der Bodenarbeit, auch der Longenarbeit. Wenn wir Longenarbeit im akademischen Sinne betrachten.
Nicht nur zirkeln.
Nicht nur zirkeln, genau.
Ja.
Nicht nur wild sein.
Ja.
Wir dürfen auch mal wild sein, aber nicht.
Ja, aber nicht stundenlang im Galopp herum. Genau. Ja.
Genau. Ich habe heute für euer Video den Juni an der Longe gezeigt und noch so ein bisschen Rahmenveränderung gezeigt. Und das ist ganz spannend, denn der Juni hat ja sehr lange Horsemanship ertragen. Also wirklich ich bin gar nicht gegen Horsemanship, aber in diesem Fall im schlechtesten Sinne.
Ach, das habe ich gar nicht gewusst.
Dürfen.
Okay.
Der ist ja so richtig in die erlernte Hilflosigkeit gearbeitet worden und disengaging the hindquarter, wie sich das gehört.
Okay. Mhm,
genau. Und das ist natürlich immer noch ein Problem, wenn ich ihn jetzt longiere, wenn ich ihn anhalten will auf der rechten Hand, wenn er ein bisschen Stress kriegt, macht er genau dieses Verhaltensmuster wieder, ne, und dreht sich zu mir rein.
Ja, ja.
Genau, und da haben wir dann natürlich auch ganz klar ein reiterliches oder ein ausbilderisches Problem, was wir dann auch ausbilderisch lösen müssen. Da kann dir der Tierarzt nicht helfen.
Ja, ja.
So, und da muss man einfach sagen, okay, da müssen wir ganz in Ruhe daran arbeiten, dass der auch die Aufregung einfach besser verstoffwechseln oder besser ertragen kann und das gar nicht mehr so aufregend findet. Das ist die eine Sache. Und ja, dann können da auch mal zwei, drei wilde Sprünge zwischen sein.
Ja, ich meine. So,
aber wenn er jetzt eine halbe Stunde zentrifugiert wird, fände ich das jetzt nicht so schön.
Nee, um Gottes Willen. Ja.
Also auch Longieren im akademischen Sinne ist das sicherlich, oder wenn das Longieren im akademischen Sinne ist, so rum muss ich sagen, dann finde ich, ist Longieren ein tolles Tool. Mhm. Ja, aber ich bin da vor allem ein großer Freund auf der Bodenarbeit, so um den Rücken aufzudehnen, um das zu öffnen.
Ja.
Da kriegt man schon unter guter Anleitung auf einem Anfängerniveau tolle Resultate.
Ja.
Also es muss nicht Piaff sein, bis das Resultat kommt.
Ja.
Sondern wenn das tatsächlich einfach nur Verspannungen sind, dann kriegen wir schon mit sehr, sehr wenig Aufwand echt tolle Resultate. Und das darf dann auch gerne jedes Pferd und jeder Reiter genießen und erleben. Das ist so wie mit dem, das finde ich so, weißt du, das ist so wie mit Yoga. Da müssen wir ja gar nicht irgendwie dolle Verrenkungen machen.
Ja.
Sondern da können wir ja schon auf einem wirklich niedrigen Niveau einfach ganz viel für uns tun. Und ich finde, die akademische Bodenarbeit ist so ein bisschen Yoga fürs Pferd.
Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Das finde ich auch. Mhm. Das finde ich auch total. Ist auch ein total zweisames Erlebnis irgendwie. Also ich finde das auch total schön.
Genau, die Zweisamkeit dabei, ne? Die finde ich
ja, ist schön.
Auch so schön.
Ist wirklich auch sehr schön, dieses im Vorweggehen und so und dieses so in dieser Bubble sein, das finde ich auch total, total schön, ne?
Ja.
Aber ich finde, das schließt jetzt eh so ein bisschen auch unter Anführungszeichen den Kreis. Also ich denke mir halt, wir alle sind damit konfrontiert, dass unsere Pferde hier und da Themen mit dem Rücken haben werden. Also ich wüsste jetzt nicht, welches Pferd das nie hat, oder? Echt? Kennst du?
Also
wirklich?
Ich glaube, nee, kenne ich nicht. Also ich glaube, wir haben einfach Leben, ne?
Ja, genau wie du sagst immer. Das Leben kommt
das
dazwischen.
Das Leben passiert halt.
Richtig.
Ja, genau,
richtig.
Das Leben passiert halt. Und dann wird es immer mal eine Phase geben, wo es mal besser und wo es mal schlechter ist. Also jetzt mal ehrlich, du stehst doch auch manchmal morgens auf und dein Genick ist steif, oder nicht?
Ja.
Ja.
Also ganz ehrlich,
ich
wer
auch.
Nicht? Mein,
klar.
Ist ein Organismus, ja. Also das ist halt
genau.
Einfach so.
Genau.
Und du hast es auch so schön gesagt, dass man dann nicht zu freak out die ganze Zeit. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, das wahrzunehmen, so wie du sagst, auch die Ursache anzunehmen, zu suchen, versuchen zu optimieren, aber dass wir sich bewusst zu sein, dass wir alle davon betroffen sind. Also das ist kein Halterfehler oder kein Reiterfehler, nicht immer, oder?
Ich mag das nicht, über Schuld zu sprechen,
ja, genau.
In dem Zusammenhang, denn das hat nichts mit Schuld zu tun, sondern
ja.
Ich glaube, dass wir alle, die Pferde haben, Pferde
ja.
mögen. Das sollte ja. So die Grundvoraussetzung sein.
Ja.
Und dann ist das eine, dass in der Wissenschaft unheimlich viel passiert und wir einfach immer besser wissen, was ist denn überhaupt artgerecht. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, so erlebe ich zumindest auch die Reitkunst, da passiert auch unheimlich viel. Also was wir die letzten Jahre über den Sitz gelernt haben, boah, verrückt. Mhm. Was wir die letzten Jahre über Paraden gelernt haben, krass. Ja, da ist ja auch ständig Bewegung drin. Und dann ist ja, dann ist doch die Kunst, am Ende des Tages so viele Puzzlesteine so wie möglich zusammenzubringen, um ein möglichst komplettes Bild zu kriegen. Ich kann ja nicht bei Steinbrecht stehen bleiben. Mhm. Na? Sondern nach Steinbrecht sind nochmal 150 Jahre passiert. Ich kann ja nicht irgendwie jetzt nur die 24 Behaviors angucken, sondern davor gab es ja ein paar tausend Jahre an Tradition. Darauf dürfen wir ja auch zurückfallen. Da dürfen wir auch ganz viel von lernen. Und dazwischen den goldenen Mittelweg zu finden und meinem Pferd ein Leben zuzugestehen, im besten Sinne. Im besten Sinne. Und dem einfach auch zuzugestehen, nicht nur, der darf mit seinen Freunden spielen, sondern auch, der darf mal schlecht geschlafen haben.
Ja.
Ja. Der darf mal ungeknickt sein.
Ja.
Das darf der einfach. Da habe ich gar keine Schuld dran. Das ist irgendwie einfach so passiert. Da war ein Loch im Weg. Mensch, Das ist ja verrückt.
Ach, also, du hast nicht schützen können.
Das ist eine verrückte Sache. Konnte ich mich nicht vorschmeißen. Habe ich nicht geschafft. Ja, also da kann ja ganz viel einfach an Leben passieren zwischendurch. Vielleicht hat er sich draußen mit seinem Freund gestritten.
Ja.
Ja, vielleicht hat der, das war ja nun mein, ihr musstet es begleiten, das war ja mein Jahresthema. Vielleicht hat das Pferd einen Partner verloren und ist in eine tiefe Depression oder Trauer gegangen.
Ja.
Also das Leben passiert ja einfach. Und das hat ja gar nichts mit mir zu tun.
Ja.
Und ich glaube, wenn ich mein Pferd da begleiten kann, dann müssen wir schon ganz gut dabei. Ey.
Und ich finde, das ist auch was total Schönes. Also ich finde, das ist ein wunderschöner Ansatz und auch ein beruhigender, wenn man das jetzt so will, Ansatz, dass man einfach sagt, dass das Leben passiert, ja, und wir begleiten so gut, wie wir können.
Genau, und wir versuchen da achtsam zu sein und mindful zu sein und sowohl in der reiterlichen Perspektive als auch in der Pferdehalterperspektive.
Voll.
Und einfach, ich glaube, wenn wir versuchen, gute Pferdemenschen zu sein, dann
sind wir schon sehr weit.
Ja. Genau.
Und weißt du, was verrückt ist? Ich habe ja studiert Wirtschaft und jetzt bin ich aber im Studium, im akademischen Studium drinnen. Ich habe das unlängst meinem Mann gesagt, so, ich glaube, ich höre jetzt nicht mehr auf zu studieren. Also ab jetzt geht's wirklich. Also es gibt so viel Wissen, das ist eine Lebensaufgabe jetzt, ja.
Ich sage immer, je besser ich die Schulter hereinverstanden habe, desto mehr finde ich irgendwie alles andere auch noch spannend.
Ja.
Ich glaube, das darf auch so sein, ne? Dass wir Phasen in unserem Leben haben, wo wir uns in ein Thema vertiefen, viel reinfressen.
Voll.
Und wenn wir dann anfangen, das zu begreifen, dann geht irgendwie die nächste Tür auf,
richtig,
wenn wir noch Wissen ist. Und dann dürfen wir da anfangen, irgendwie neugierig zu sein. Und
dann gehen noch fünf Türen auf.
Dann werden sich immer mehr Räume irgendwie erschließen. Und wahrscheinlich, Ben sagt immer, ein Reiterleben reicht nicht. Wahrscheinlich ist
es richtig. Das glaube ich auch, ja. Dass das Puzzle so richtig zusammengesetzt ist.
Ja, genau. Und wenn dir wenn mir vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren jemand erzählt hätte, dass eine Hohlheit in der Lende was mit einer Hinterhandslahmheit zu tun haben kann, hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber so langsam wird das Bild wird immer runder. Und ich bin gleichzeitig gespannt, neugierig gespannt und auch ein bisschen ängstlich vor dem, was ich hinter der nächsten Tür verbiegt. Lass mal gucken. Wer weiß, welche Tür als nächstes aufgeht. Aber irgendwas wird passieren. Also Fortschritt kommt ja immer, ne?
Ah, voll.
Ist ja immer irgendwie total spannend und passiert was Neues.
Ja, klar, aber Wissen ist auch manchmal ganz schön beängstigend. Ja? Also wenn man dann weiß, ich denke mir dann auch manchmal, wenn man zum Beispiel sowas, wie du gesagt hast, wenn man einen Pass einmal gesehen hat, dann kann man ihn nicht mehr sehen. Das geht nicht. Ja, ein Schmerzgesicht.
Nee, geht nicht.
Wenn man es einmal weiß, sieht man es auf einmal überall, ja.
Ich kann da immer nur sagen, für mich war der schlimmste oder der Aha-Moment, als hier auf meinem Hof ein Pferd, als ich meinen kleinen Merlin bekommen habe und ich das allererste Mal in meinem Leben ein Pferd ohne Schmerzgesicht gesehen habe.
Ja, das hast du gesagt, ja.
Das ist war Wahnsinn. Das war ein kurzer Schockzustand, aus dem ich, glaube ich, ein paar Monate nicht rausgekommen bin.
Ja, oder? Ja, das verstehe ich total. Also das verstehe ich total, weil dieses Wissen eröffnet dann wieder diese Hintergrundfragen, ja, oder Anforderungen.
Genau,
warum ist es so, was kann ich dagegen tun? Also.
Ja, genau. Und das macht es irgendwie, aber das macht es ja irgendwie auch aufregend. Und
na voll.
Ich glaube, da sitzen wir alle im gleichen Boot und das ist eine spannende Reise. Und ich glaube, da sind wir in der akademischen Reitkunst schon sehr weit vorne, dass wir immer wieder diesen sehr pädagogischen Blick aufs Pferd haben, diesen liebevollen Blick aufs Pferd haben und ja, versuchen, das so integrativ wie möglich zu arbeiten.
Und das macht spannend.
Mm.
Jetzt haben wir eine Stunde über den Rücken und viel mehr geredet.
Wie kann das denn sein? Ja, Mensch.
Wir könnten noch wahrscheinlich einen ganzen Tag weiterreden, weil das Thema einfach so umfassend ist. Ja.
Ganz genau. Das stimmt. Das Thema ist groß und ich mag es auch, weil ich es so spannend finde. Es ist ein Krimi. Ich finde tatsächlich, das ist Krimi.
Okay, weil sich dahinter so viel verbirgt?
Ja. Genau. Und weil dahinter so viel, ne, also so viele Sachen stecken können von Paradentiming und das Schulter herein ist zu viel seitwärts, dann stimmt der Rückenschwung auch nicht mehr, bis hin zu handfesten Schmerzgeschichten oder halterischen Geschichten. Aber das macht es doch so schön. Also
wenn doch, absolut.
Wenn wir diesen Krimi lösen können.
Wow. Ja, das sind wir ein Detektiv, ja.
Ja, wow.
Nein, absolut.
Und dieser Moment, wenn ich dann das erste Mal ein Pferd, was seit vielen Jahren krumme Beine hat, mit allen vier Beinen gerade auf der Weide stehen sehe. Mm. Wow. Das ist einfach auch total befriedigend. Also es macht ganz viel.
Mm. Das kann ich mir vorstellen, ja.
Eine spannende Arbeit.
Voll. Eine total spannende Arbeit.
Bin ich total dankbar für. Mhm.
Das glaube ich dir. Und in deiner Masterclass, also ich kann das einfach nur betonen, da kriegt man sehr, sehr viel mit. Ja. Also auch über wer sich für dieses Thema interessiert, der ist da sehr, sehr gut aufgehoben.
Das hast du schön gesagt, aber ich muss jetzt an der Stelle sagen, ich bin euch sehr dankbar, dass ihr diesen Weg mit mir geht und mit mir leidet. Ja, also manchmal sitze ich ja auch da und denke mir, ach nee, schon wieder was dazugelernt, was ich eigentlich gar nicht wissen wollte.
Ja, das geht mir auch oft so, ja. Aber
nein,
auch da sitzen, ja. Ja.
Aber ich finde auch, mir macht es ganz, ganz große Freude zu sehen, wie viele von unseren aktiven Pferden sich fantastisch und positiv entwickeln. Und wo Sachen, die viele haben ja, wir fangen ja immer im Januar an mit der Masterclass. Und viele sind im Januar noch ohne Grundgangarten gekommen. Und mittlerweile haben alle drei Grundgangarten.
Na ja.
Mensch. Wow.
Ja.
Toll.
Ja.
Und das sind nur, guck mal, wir haben gerade den 1. Oktober, das ist nicht lang.
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht.
Finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Macht mir großen Spaß zu begleiten. Und da freue ich mich immer, dass ich daran teilhaben darf.
Ja, und wir freuen uns auch, wenn es vorwärts geht.
Ja, genau. Genau, so ganz verrückte, genau, verrückte Sache.
Ganz verrückte Sache, ja. Ja, du kommst zu uns. Ich freue mich schon sehr.
Stimmt, ist schon bald,
ja.
Ne?
Ja,
wann bin ich bei dir, Gitti?
11. November, genau. Also Mitte November bist du da und da werden wir uns eben diesem Thema auch noch einmal widmen.
Genau eine Woche zu früh. Ich wollte ja gerne zum Weihnachtsmarkt kommen, so war das.
Ja.
Nächstes Jahr komme ich zu
uns. Ja, dafür gehen wir in die Spanische und schauen nochmal an, was da abgeht.
Uns sozusagen. Da das Thema
genau, schauen wir, genau so ist es, ja. Also und ich bin mir ganz sicher, wir werden noch ganz, 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 ganz oft über dieses Thema reden, weil da freue ich mich schon drauf.
Ich habe schon ein Thema für euch fürs nächste Jahr. Nächstes Jahr machen wir nämlich Training im besten
Sinne. Ja, hast du gesagt, ja. Trainingsplan.
Training
ja.
Im besten Sinne. Dazu gehört dann auch Ganganalyse.
Ja.
Also einfach zu erkennen, wo muss ich kräftigend einwirken, wo habe ich ein Fitnessproblem? Wo kommt mein Pferd einfach zu schnell aus der Puste?
Ja.
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 Wo brauche ich mehr Kraft? Wo kann ich zum Beispiel, und das ist ja eine der großen Stärken der akademischen Reitkunst, ganz gezielt mit einer Übung reingehen. Nehmen wir eine Schulparade oder nehmen wir eine Gruppe herein, verkleinern Richtung Pirouette arbeiten oder so, um gezielte Muskelpartien zu kräftigen und wieder aufzubauen.
Mhm. Mhm.
Oder wo habe ich ein Pferd, was eben einfach so gründlich ist, dass wir neben der Kräftigung vor allem auch gucken müssen, dass da was passiert.
Ja, ne? Die Ausdauer.
Wo haben wir, auch. Ja. Genau. Und das ist mein eigener Wunsch. Da habe ich meinen eigenen Wunsch mit eingebaut. Nämlich, wir werden dazu dann ein Fitnessprogramm für den Reiter machen.
Wirklich?
Mhm.
Ach, das finde ich aber cool.
Mhm, genau. Ich habe einmal einen Sitzkurs für euch abgedreht, jetzt gerade.
Ach, schau.
Aus diesem Grund.
Ja.
Aber wir haben ja bei uns drei aktive Yoga-Lehrerinnen, die uns tatsächlich auch begleiten werden. Da freue ich mich sehr drauf.
Ach, das finde ich super.
Ja.
Das finde ich super. Müssen wir auch laufen gehen?
Es ist immer ein Angebot und keine Drohung.
Okay.
Es ist immer ein Angebot, also keine Drohung.
Ah.
Fitness bedeutet ja nicht, du musst joggen gehen, sondern Fitness bedeutet,
du musst dich
deinem Körper wohlfühlen und der Körper muss funktionell sein. Ich will auch keine Pferde sehen, die 2 Stunden an der Longe durch die Halle geschickt werden.
Nein, um Gottes Willen. Ja,
so, das hat auch nichts mehr mit Fitness zu tun, das ist Stress.
Absolut.
Sondern Fitness bedeutet immer, wir müssen uns wohlfühlen.
Ja.
So. Ja. Und unser Programm entsprechend anpassen. Aber ich erlebe eben auch Pferde, die auf einen Kurs kommen und eigentlich so adipös sind, dass sie keine 5 Minuten Schulter hereinmachen können. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Risiko. Da sind wir auch wieder beim Thema, ich mag es halt gerne, wenn alle Bereiche so ein bisschen in
der Nein, Welt. Absolut, ja. Aber auf das Thema Trainingsplan freue ich mich schon besonders, weil es wirklich, ich muss sagen, ich habe mit der Billy dieses Ausdauertraining, Ausdauer unter Anführungszeichen, echt vernachlässigt, weil ich eine Zeit lang sehr, sehr viel einfach in der, ja, ich war dann halt einfach, oh, ich möchte das üben und ich möchte die ganze Zeit.
Warst aber auch eine Zeit lang sehr, sehr krank, ne? Und dein Pferd auch.
Das auch. Das stimmt, ja. Also ich war mit Gipsarm. Auch war. Aber jetzt habe ich echt eingebaut, dass ich mit ihr wirklich 1 bis 2 Mal die Woche rausgehe und dann einfach wirklich geradeaus, bergauf, bergab, traben. Und das macht echt Spaß. Und ich merke halt auch einfach auch, dass es der Billy wahnsinnig gut tut. Also ich glaube, es ist schon diese Abwechslung, die man dann auch reinbringt, glaube ich, ist schon besonders gut.
Ich denke schon, vor allem, wenn wir das mit ein bisschen Sinn und Verstand machen, dass auch das ist, it's not rocket science. Und es bringt Spaß, es bringt fitte Pferde und die Schulparade wird so leicht auf einmal.
Naja, dann was will man dann mehr?
Nein, also, aber ich finde, das ist so ein ganz wichtiges Kriterium, ne, für gutes Training. Das darf kein Entweder-Oder sein.
Ja.
Ja, das darf kein Entweder-Oder sein, sondern die Elemente müssen sich ergänzen.
Ja. Ja, sowohl
und
als auch.
Wenn ich eine gute Arbeit in der Reitbahn mache, dann muss mein Pferd auch im Gelände besser werden und umgekehrt. Und dann steht sich das gar nicht, ne?
Ich finde auch gar nicht.
Und ich werde euch noch ein bisschen quälen. Ich habe nämlich jetzt mein Abschlussarbeitsthema, das sind Belastungsparameter in den versammelnden Lektionen, die ich nächstes Jahr abgebe.
Okay.
Ich freue mich auf eure Mitarbeit.
Ich bin schon sehr gespannt, was uns da erwartet.
Das wird ein Gruppenprojekt.
Okay, weil ich kann mir gerade, ehrlich, gerade noch gar nichts darunter vorstellen. Also ich bin gespannt.
Nee, wir möchten gerne einmal nachweisen oder anschauen, wie ist das mit versammelnden Lektionen? Ne? Wie ist es mit Schulparade, Levade,
ja.
Ja. Aber auch mit Schultrapp und Schulschritt. Wie anstrengend ist das eigentlich?
Und das misst du dann mit Puls oder wie? Was sind die paar? Ja. Mit Puls.
Ja, ja. Pulsmessung, genau.
Cool.
Ich glaube, das wird ein schönes Thema. Und ich hoffe, ich kann euch alle dazu begeistern und auch ein paar Kollegen. Vielleicht hört der eine oder andere zu. Ich habe noch einen Attentat auf mich vor.
Ja.
Den einen oder anderen dafür begeistern, mich dabei zu unterstützen. Denn ich glaube, da können wir auch noch mal so ein bisschen Feldforschung betreiben und sicherlich am Ende des Tages in unseren Trainingsplänen, in der Arbeit am Pferd, dann viel davon profitieren.
Das ist ja spannend.
Doch, jetzt das habe ich ein neues Thema für dich aufgemacht.
Absolut, das hast du ein neues Thema aufgemacht. Und vor allem, es hört nie auf. Das ist, aber machen wir einen neuen Podcast.
Nein, machen wir nächste Woche so.
Nein, das machen wir nach deiner Feldforschung.
Ja. Aber erstmal brauche ich genug Teilnehmer. Also ich bin gerade dabei, einen Fragebogen zu entwerfen.
Ach, rühren wir die Marketing-Trommel.
Und dann machen wir genug, muss ich meinen Kollegen mal ein bisschen auch nochmal
mach das.
Und sagen,
das ist
habt ihr Lust?
Echt super spannend. Sehr gut, das haben wir auch das noch Marketing dafür gemacht.
So, aber nochmal, ich komme zu GT nach Österreich.
Ja. Und,
wir sehen uns dann am 11. November.
Am 11. November, genau, in der Nähe von Wien, in Wiener Neustadt. Vielleicht ist der oder die eine von euch dabei, würde mich freuen, weil da werden wir das Thema dann auch in der Praxis ein bisschen anschauen.
Gibt es noch Praxisplätze?
Einen, ja.
Einen Praxisplatz gibt es noch?
Einen
Praxisplatz. Ansonsten seid ihr auf jeden Fall zur Theorie auch herzlich eingeladen.
Genau.
Nicole fragt gerade, könnt ihr was sagen zu einer dünnen Sohle in den Hufen und Rückenblockaden? Naja, das kann natürlich einen Zusammenhang haben, das ist immer ein bisschen schwer, ne, so ins Blaue rauszuschießen. Aber wenn das Pferd Schmerzen hat aufgrund der dünnen Sohle und deswegen in eine Kompensation geht, dann wird das natürlich auch eine Fernwirkung auf den Rücken haben. Klar. Ne? Ganz klar. Da müsste man das Problem der Sohle erkennen, behandeln. Da müsste wahrscheinlich dann ein guter Huforthopäde nochmal dran. Darf man auch gerne die Fütterung nochmal anschauen, gucken, ist alles da, was man braucht. Und dann wird sich das natürlich auch wiederum positiv auf den Rücken auswirken.
kenne ich auch das Problem. Das ist
alles, deinem Schuh, ne?
Ja. Mhm. Und das steckt dann richtig. Also das ist wirklich, wirklich, kann ich absolut nachvollziehen, dass das ein Thema ist, ja.
So, jetzt haben wir statt einer Stunde fast anderthalb gemacht.
Ja, war schön.
War schön mit dir. Und jetzt Sonntagabend-Krimi, würde ich sagen.
Machen wir.
Also, ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke dir, Selina. Tschüss.